IMC Science Dialogue, der Podcast der IMC FH Krems.
Hallo und herzlich willkommen beim IMC Science Dialogue, dem Podcast der IMC FH Krems. Mein Name ist Christina Paul und ich darf für IMC Science Dialogue Forscherinnen und Forscher der IMC FH Krems und ihre vielfältigen Projekte vorstellen. Ich freue mich sehr, meinen ersten Podcast-Gast begrüßen zu dürfen, nämlich Michael Reiner, Lektor in den Studiengängen Unternehmensführung und Business Administration sowie Forscher im Department Business. Herr Reiner, herzlich willkommen im IMC Science Dialogue.
Einen wunderschönen guten Tag, darf ich wünschen.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sie sind Experte unter anderem für Virtual Reality und Augmented Reality, Web 2.0 und Digitalisierung. Sie sind einer der Forscher der FH Krems, der sich für das Department Business in diesen Themenbereichen auch schon mit einigen Forschungsprojekten beschäftigt hat, wie zum Beispiel mit Enterprise 4.0, Erfolg im digitalen Zeitalter, VR für KMU und auch Ihr aktuelles Forschungsprojekt. Scan2VR beschäftigt sich mit Virtual Reality. Meine erste Frage ist deshalb, wie sind Sie eigentlich auf diese Forschungsprojekte gekommen? Wie ist eigentlich Ihr Interesse zu diesem Thema entstanden?
An sich ganz lustig, weil wir waren über mehrere Jahre im Austausch mit Erasmus beim sogenannten IP, also Intensive Program in Finnland unterwegs, wo wir mit Studierenden von uns hingeflogen sind und wo ganz andere Hochschulen auch da waren, wie Dortmund, wie aus Slowenien, aus Ungarn, aus Litauen und. Und dort habe ich einen Kollegen aus Dortmund getroffen, den Professor Christian Reimann, der sich also sehr stark mit der Mensch-Maschine-Interaktion auseinandersetzt und der dann vor so und so vielen Jahren, ich kann schon gar nicht mehr sagen, wie viele Jahre es genau sind, so eine Brille dabei hatte, und darüber haben wir uns dann lang unterhalten und dann sind wir auf diese Idee gekommen, das eben weiterzumachen. Und da rührt dann auch die Leidenschaft daher, sich in dem Bereich weiterzubilden oder weiter zu forschen.
Und wie lange forschen Sie jetzt schon in diesen Themengebieten?
Also im VR-Bereich sind es sicherlich schon 5 bis 6 Jahre inzwischen.
Und es gibt eben die Virtual Reality und die Augmented Reality. Wo ist da jetzt eigentlich genau der Unterschied?
Wenn man es jetzt ganz kurz erklärt, sagt man, Virtual Reality heißt, ich schotte mich von der Außenwelt komplett ab und habe eine Brille auf, die mir nur noch eine Computersimulation vorzeigt. Augmented Reality heißt, ich habe die Realität, die ich durch die Brille hindurch sehe, und habe in die Realität hinein eingeblendet dann Computerinformationen, Animationen, Abbildungen. Wie man so schön sagt, also die Augmented Reality ist ja jetzt nochmal bekannter geworden, obwohl es es schon auch schon lang gibt, durch diese Pokémon Go-Geschichte, was ja an sich ja aber nicht sehr viel mit Augmented Reality zu tun hat. Ja. Aber es ist halt ein tolles Beispiel gewesen und damit nochmal einen gewissen Boom ausgelöst.
Wir haben schon kurz angeschnitten, mit welchen Forschungsprojekten Sie sich beschäftigen, beziehungsweise auch derzeitig beschäftigen. Was waren dabei die bisherigen Erkenntnisinteressen und was ist genau das Erkenntnisinteresse vom laufenden Projekt Scan2VR?
Also die bisherigen Projekte haben sich darum gedreht, dass wir sehr viel mit Studierenden gearbeitet haben und gesagt haben, wir nehmen die Studierende, und zwar unsere Studierenden aus dem Bereich Business, und wir kombinieren das mit Studierenden aus Dortmund, also den Informatikern, und Studierenden aus Litauen von der KTU, aus ganz verschiedenen Disziplinen, aber dementsprechend Marketingleuten, Betriebswirten, Programmierern, Physikern, Chemikern, und schmeißen die zusammen in Projektgruppen und geben ihnen dann Aufgaben und sagen, wofür kann eine Firma, meistens dann KMUs oder in den letzten 2 Jahren auch teilweise die Stadtverwaltung von Kaunas, solche Brillen oder solche Lösungen, also AR-Lösungen oder VR-Lösungen, dann wirklich nutzen. Und denn die Idee dahinter war einfach die, dieses interdisziplinäre Arbeiten zu fördern, weil es ist einfach was anderes, wenn der Betriebswirt auf einmal mit dem ITler reden muss, und diese dislozierten Teams, das heißt, dass ich sage, ich habe Leute in Dortmund sitzen, ich habe Leute in Litauen sitzen, wo ich jetzt praktisch nicht jedes Mal zum Café schnell rübergehen kann und mit ihnen reden kann, sondern wo ich mich verabreden muss, wo ich Online-Meetings brauche und die Vor- und auch die Nachteile davon kennenzulernen. Ganz zu schweigen davon, dass wenn man viele Disziplinen zusammenschmeißt, man ganz andere kreative Lösungen bekommt, als wenn man nur eine Disziplin da hat und dementsprechend die Aufgabe gibt. Beim derzeitigen Forschungsprojekt, dem Scan2VR-Projekt, geht es darum, neue Algorithmen zu finden, mit denen man schnell aus Scans, sei es über Laserscanner oder Fotogrammetriescanner, in den virtuellen Raum zu kommen, um diesen dann zu begehen und interaktiv zu gestalten. Das wäre so die Überlegung dahinter.
Wenn man jetzt sich mit diesem Themenfeld beschäftigt und ein Forschungsprojekt macht, wie ist da genau die wissenschaftliche Herangehensweise bei Virtual Reality und Digitalisierung jetzt zum Beispiel als Thema?
Ich glaube, das Wichtigste hierbei ist wirklich viel Zeit und auch Arbeit zu investieren in der Recherche. Gibt es sowas schon? Weil es arbeiten unglaublich viele Projektgruppen an den tollsten Ideen. Und die Frage ist halt immer, muss man das Rad neu erfinden? Weil wenn es eine Projektgruppe schon gibt, kann man sich teilweise Projektgruppen anschließen und mitarbeiten, teilweise eigene Projektgruppen gründen, indem man sagt, Mensch, das würde mich interessieren, wer hat noch Interesse? Dafür gibt es ja auch mehr als genug Foren und Diskussionsplattformen, wo man sich dann austauschen kann. Und dann aber einfach sagt, okay, entweder hat man durch die Forschungseinrichtung oder durch die Hochschule die Möglichkeiten, seine Zeit den verschiedenen Bereichen zu widmen, oder man akquiriert eben ein, wie soll ich sagen, finanziell gefördertes Projekt, bei dem man, sei es mit industriellen Partnern oder auch mit Forschungseinrichtungspartnern dann an einer bestimmten Zeit lang dann arbeitet, um dann das eine oder andere an Fragestellungen aufarbeiten zu können.
Und wie wird jetzt von einer Forschungsidee, wenn ich jetzt sage, mich interessiert jetzt dieses Thema oder das soll erforscht werden, wie wird es dann zu einem Forschungsprojekt?
Also wenn es zum Beispiel darum geht, diese Idee bei einer Forschungsförderung einzureichen, dann ist aus der Idee heraus die Überlegung zu sagen, wie viel Aufwand ist es denn, wofür werden wir wie viel Zeit brauchen, grob geschätzt, welche personellen Ressourcen brauchen wir, was brauchen wir noch an zukünftiger Hardware, wie kann man das jetzt praktisch jetzt nutzen und vielleicht auch in Zukunft dann nutzen? Was sind so Folgeideen daraus? Weil auch da nützt es mir ja nichts, wenn ich sage, okay, ich habe ein Forschungsprojekt, das mache ich und nachdem das Forschungsprojekt fertig ist, schmeiße ich alles weg. Sondern man soll ja durchaus einen Nutzen davon haben, sei es in der Lehre, sei es in der Ausbildung, sei es in der Anwendung später. Und dann kümmert man sich auch schon darum, wo gibt es denn Einreichungspools, wo man einreichen kann, damit es bis zum gewissen Grad gefördert wird. Denn es geht ja auch oftmals darum, diese Akquise der Finanzen zu betreiben, um dann einen Förderungssatz von 60%, 70%, 80% zu bekommen. Und der Rest muss halt dann vom Erhalter, sprich bei uns von der Fachhochschule getragen werden. Und man sieht schon, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Forschungsprojekt nehme mit, sagen wir mal, 100.000 Euro und ich kriege eine 70%ige Förderung, dann heißt das für das IMC, 30.000 Euro sind selber zu tragen. Da muss halt dann auch eine Überlegung sein, wozu? Das heißt, wo brauche ich es in der Lehre, wo brauche ich es in der Ausbildung, wo kann man vielleicht dann das Ganze später auch nutzen? Und das muss ja alles auch mitgedacht werden. Da wir als Fachhochschule keine Basisförderung haben, wo wir sagen, wir haben eine gewisse Anzahl an Förderungen, die wir einfach frei vergeben können, tun wir uns natürlich ein bisschen schwerer als die meisten der Universitäten.
Und wenn das Projekt genehmigt ist, wenn es am Anfang steht, wie ist dann der genaue Forschungsablauf? Also wie beginnt man und wann weiß man, dass das Projekt jetzt fertig und zu Ende ist?
Also in dem Moment, wo man halt dann um Forschungsförderung einreicht, muss man ja relativ klar darlegen in dem Antrag, wann man was macht, wann man bei welcher Werten ist, wann man fertig ist und wie das, was fertig ist, aussehen soll. Und das arbeitet man dann nach einem Projektplan eigentlich typisch nach Projektmanagement-Vorgaben ab, mit Risikoeinschätzung am Anfang, weil es ist natürlich auch wichtig zu wissen, was passiert, wenn es schief geht oder wenn die Überlegung, so wie man sie sich gestellt hat, vielleicht gar nicht durchführbar ist. Das heißt, man muss schon sehr viele Sachen abwägen und kommt dann ja erst nach einiger Zeit dazu, das eigentliche Projekt zu bearbeiten. Es ist natürlich auch viel, wie soll ich sagen, Verwaltungsarbeit dazu, weil es muss viel dokumentiert werden, weil die Abrechnung natürlich nachher kontrolliert werden muss, weil man bekommt ja kein Geld für nichts, sondern das muss man ja auch dann dokumentieren, was man gemacht hat, wie viel man gemacht hat. Und der Fördergeber will das ja dann auch alles wissen und sehen und kann ja das auch überprüfen bis hin zu den Überprüfungen der Bücher, was ja auch in Ordnung ist, denn da kommt ja auch nicht gerade wenig Geld dann auch für die meisten der Forschungseinrichtungen heutzutage rüber.
Bei einem derzeitigen Projekt ist ja das Ziel, mit 3D-Scans die Umgebungen, Räume etc. zu erfassen, damit später sie mit eben VR-Brillen begangen werden können. Mhm. Wenn man jetzt ein technisches Genie ist wie ich, was ist genau unter 3D-Scans zu verstehen? Also wie funktioniert das und kann man Räume gleich scannen wie zum Beispiel Menschen?
Jein. Also im Grunde genommen ist so ein typischer Raumscanner, gibt es die verschiedensten Marken davon, als Laserscanner aufgebaut. Das heißt, er schmeißt einen Laserstrahl an die Wand oder an das Objekt und misst, wie lange der braucht, um reflektiert zu werden. Und auch wie viel wird reflektiert. Und darüber kriegt er auch Informationen für manche Oberflächeninhalte oder dementsprechende Farbinformationen, je nachdem, welcher Scanner es ist. Und der funktioniert nach dem Rotationsprinzip. Das heißt, er hat einen schnell rotierenden Laserscanner drin, der praktisch auf einer sich drehenden Plattform steht, sodass er also wirklich rundum scannen kann. Und diesen Scan kann er dann als sogenannte, wie man so schön sagt, Punktwolke darstellen. Das heißt, er weist einzelne Punkte, wo die sind und welche Farbe oder welche Entfernung die auch hatten. Und wenn man jetzt einen einzigen Scan macht, dann würde es so aussehen, als würde man an diesem Punkt sitzen und dann rundum schauen und dann würde man es gut sehen. Wenn man sich ein bisschen von dort wegbewegen würde, würde es komisch aussehen, weil man die ganzen Punkte ja sieht, die nicht mehr zusammenpassen. Wenn man jetzt dann praktisch mehrere solche Scans in einem Raum durchführt, dann sind eben die verschiedenen Programme in der Lage, daraus einen wirklichen Raum zu berechnen, bei dem man sich dann auch einigermaßen frei durchbewegen kann. Und das ist ja dann die Idee für uns nachher, zu sagen, wir haben Räume, egal wie sie aussehen, egal wie sie gestaltet sind, ob schön quadratisch praktisch gut oder verwinkelt oder mit Bögen wie in alten Gebäuden, zum Beispiel Gotzowbrück oben, den Scanner mehrfach laufen zu lassen, sodass ein komplettes Abbild dieser Räume entsteht und dass ich dann die Objekte auch scanne. Da gibt es dann andere Scanner, die dafür geeignet sind, weniger diese großen Raumscanner als Objektscanner, die es aber auch in verschiedenen Qualitätsstufen gibt. Die haben auch ganz unterschiedliche Aufgaben von der Idee des Reverse Engineering. Das heißt, ich habe was, ich zerlege es, mache einzelne Scans, um zu wissen, wie es ist aufgebaut, bis hin zu rein einfach nur, ich habe eine Puppe und ich möchte die scannen, damit ich sie vielleicht im virtuellen Raum nochmal darstellen kann. Und Personen ist halt das Problem, dass bei solchen Scans man bei den Objekten und bei den Räumen natürlich davon ausgehen kann, dass sich da nichts bewegt, was das Gute ist. Bei Personen ist das nicht der Fall. Das heißt, da gibt es zwar auch Scanner, die mit dementsprechenden Systemen arbeiten. Da geht man aber oftmals her und nimmt eher die Fotogrammetrie. Das heißt, über sehr, sehr viele Fotoaufnahmen aus verschiedensten Richtungen und Blickwinkeln dann ein dreidimensionales Projekt praktisch berechnen zu lassen. Und diese Scans und für jede dieser Scanner und dieser Lösung gibt es praktisch Einzellösungen, wie das Ganze dann in den virtuellen Raum kommt. Und die Überlegung ist halt, wie kann ich aber jetzt die verschiedensten Scanner und die verschiedensten Lösungen automatisiert zusammenbringen, ohne jetzt groß nachbearbeiten zu müssen, um dann einen virtuellen Raum zu haben, den ich dann begehen kann. Und mit begehen meine ich begehen, was ja im virtuellen Raum eigentlich im Moment schwierig ist. Da gibt es dann die verschiedenen Lösungen wie durch die Gegend beamen und sowas. Und wir hätten halt die Lösung angestrebt, zusammen mit Omnifinity. Das ist ein Hersteller in Schweden oben, die ein sogenanntes Omnifinity-Deck anbieten, bei dem man über ein Rollensystem im Boden immer wieder zurückgefahren wird in die Mitte und damit aber in alle Richtungen so weit gehen kann, wie man möchte. Und damit wirklich eine Bewegungsfreiheit hat, die ich im Normalfall bei den meisten VR-Anwendungen eben nicht habe.
Und diese Scans, sind die unterschiedlich groß? Oder?
Die Scans haben ziemlich viele Unterschiede von der Größe her und je nachdem, was für ein Scanner es ist, können die teilweise echt riesig sein, weil wenn man überlegt, es gibt Scanner, die sind in der Lage, auf mehrere hundert Meter Entfernung Punktabstände von Millimeter zu haben und da kann man sich schon vorstellen, wie viele Punkte pro Scan zusammenkommen. Genauso gibt es Objektscanner, die ja handgeführt sind teilweise, die ja dann wie kleine Dreiecke sich erstellen, also sogenannte Polygone. Und aus diesen Mini-Dreiecken wird dann das Objekt erstellt. Und wir haben hier zum Beispiel letztens einen Scannerhersteller gehabt, der uns unsere Ledersessel gescannt hat, und man konnte in die Falz bei dem Ledersofa hineinschauen und sehen, wie breit der Faden ist, der innen drin ist. Ja? Also die gehen dann runter in den Bereich der Hundertstel Millimeter, Tausendstel Millimeter Genauigkeit, was sie auch für manche Werkstücke, die vermessen werden, eigentlich dann brauchen, wo ich sage, okay, ich habe ein Werkstück, einen Motorblock, und ich möchte genau wissen, wie breit ist die Öffnung, damit ich dann meinen Kolben neu erstellen kann, oder ich möchte das Rotorblatt vermessen, um zu wissen, welche Winkelung hat es und wie groß muss es sein und welche Delle ist wo, damit ich genau diese Luftströme wieder habe, dann muss ich hier sehr genau arbeiten. Wenn ich jetzt sage, ich möchte, was weiß ich, eine Tetrapack-Flasche haben und möchte die im virtuellen Raum haben, da brauche ich ja viel weniger Informationen. Man kann aber durchaus hergehen und diese Objekte in hoher Auflösung praktisch einscannen und sie dann aber rechnerbasierend eben für die Anwendung, die ich brauche, runterrechnen oder umsetzen. Und das macht es dann einfach als Möglichkeit aus.
Wenn man jetzt diese Scans alle hat, wie funktioniert es dann, dass diese Scans in diese virtuelle Brille übertragen wird?
Also im Grunde genommen ist es ja nichts anderes als, wenn ich jetzt sage, es gibt ja mehr als genug Firmen, die schon ihre 3D-Planung machen mit CAD-Programmen. Und im Grunde genommen gibt es dafür ähnliche Programme für solche Anwendungen. Das ist dann meistens solche Engines wie Unity oder Unreal Engines, die dann in der Lage sind, solche Inhalte, die mit dreidimensionalen Objekten dann eben Realität oder realitätsnah darzustellen, bis hin zu fotorealistisch, weil dann kommen die Beleuchtungen dazu, wo ist welche Leuchtquelle, wie welches Licht ist es, welche Tagessituation habe ich, wo habe ich einen soliden Boden, wo kommen auch dann Kollisionsabfragen dazu, das heißt, wenn ich jetzt an das Objekt hinstoße, was passiert mit dem Objekt oder laufe ich einfach durch? Und das macht ja dann sehr viel von dem Eindruck aus, den man dann mit der virtuellen Brille hat. Ja? Das heißt, wenn ich dann mit diesen Programmen, also sagen wir Unity oder Unreal oder Crytek oder sonst was arbeite, kann ich ja sagen, mach mir jetzt einen virtuellen Raum daraus und dann habe ich die Objekte und die Grafiken drin und kann dann eben meine Leuchtquellen platzieren und das dann so fertig machen, dass ich es mir in der Brille ansehen kann. Das ist dann die Arbeit, die danach steckt.
Was für Vorteile haben solche Untersuchungen oder solche Projekte jetzt eigentlich für die Wirtschaft? Genau.
Na, im Grunde genommen gibt es ganz offensichtliche Anwendungen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel als Architekt bin und habe eine typische architektonische Zeichnung auf einem zweidimensionalen Papier und zeige sie meinem Kunden, dann tut der Kunde sich schon schwer, sich das vorzustellen, weil sie ja keine Architekturausbildung haben. Wenn ich jetzt hergehe und sage, ich habe ein dreidimensionales Modell berechnet und mache davon ein Bild, ein zweidimensionales wieder, wie man es so schön früher gemacht hat, ein schönes Rendering mit Lichtern, dann ist es schon viel besser für den Kunden vorzustellen. Wenn ich jetzt sage, ich setze ihm die Brille auf und er kann dieses Gebäude begehen oder umgehen, dann ist der Eindruck ein komplett anderer. Außerdem kann ich dann das Gebäude vielleicht sogar, während der Kunde das anschaut, drehen. Ich kann es verändern. Ich kann sagen, wie sieht es am Morgen aus, wie sieht es am Abend aus, wie sieht es im Sommer aus, wie sieht es im Winter aus, wie sieht es mit mehr Bäumen aus, weniger Bäumen, wie sieht es aus, wenn ich jetzt Lichtquellen verändere, wenn ich mehr Lichter reinbaue, weniger Lichter reinbaue, wie sieht es mit anderen Wänden, mit anderen Boden aus. Und das lässt sich relativ leicht umstellen und dann dementsprechend dem Kunden oder an die Wünsche des Kunden noch anpassen.
Wir haben vorher auch schon kurz angeschnitten, dass beim Forschungsprojekt VR für KMU auch Studierende mit einbezogen wurden. Was genau waren die Aufgaben von den Studierenden und was war das Ziel von diesem Projekt?
Also bei dem VR für KMU war das Ziel erstens mal, wir haben es ja vorhin schon gesagt, dass sie mit verschiedenen Disziplinen zusammenarbeiten. Also die Studierenden vom IMC waren ja oder sind ja Betriebswirte gewesen und deren Aufgabe war es praktisch immer zu sagen, okay, schön, dass wir es machen, aber rentiert sich das für die Firma auch oder wo rentiert sich es für die Firma? Denn nicht immer ist die offensichtlichste Lösung auch für die Firma die beste oder auch die, sagen wir mal, am einfachsten machbare. Wir haben da dann mit Studierenden gearbeitet und haben versucht, auch so ein bisschen in den Bereich des Reifegradmodells zu kommen. Das heißt, Firmen zu bewerten, wo, in welchem Bereich hat die Firma denn schon einen Reifegrad der Digitalisierung erreicht, bei dem solche Szenarien leichter umzusetzen sind. Weil das eine Firma sagt, okay, im Schauraum hätte ich es gern virtuell, weil dann kann ich dem Kunden das gleich zeigen, relativ offensichtlich. Aber so eine Firma hat da ganz viele Prozessschritte, bis es dann wirklich zum eigentlichen Produkt kommt, wo ich ja in ganz verschiedenen Prozessschritten auch solche Tools eventuell einsetzen kann. Und die Überlegung ist halt immer, wo setze ich es ein, für was nutze ich es und was ist der Nutzen daraus für die Firma. Und das war immer dann einer der Aufgabenpunkte für meine Studenten, diesen Nutzen zu berechnen oder auch darzustellen, mitzuüberlegen und natürlich kreativ zu sein und neue Ideen ansichten oder auch Problemfälle aufzuzeigen.
Warum ist es also so wichtig, die Studierenden direkt in die Forschungsprojekte mit einzubeziehen?
Weil das etwas ist, wo man an sich als Forscher natürlich auch sehr stark gewinnen kann, denn natürlich hat man seine Ideen und seine Vorgaben und auch sein Mindset. Und bei den Studierenden kommen dann ganz oft Fragen oder Ideen auf, weil sie einfach noch ein bisschen unbedarfter sind, mit denen man sich so vielleicht gar nicht beschäftigen würde. Das heißt, man kommt auf mehr Ideen drauf und sich immer wieder zu hinterfragen, ist immer gut. Ja? Auch wenn ich weiß, dass das nicht sehr beliebt ist, aber sich in ein Terrain zu begeben, bei dem man nicht vorher weiß, wie die Frage aussieht, ist nämlich nicht jedermanns Sache. Und da führen einen Studierende aber immer wieder hin und das finde ich gut. Und das ist auch das, was ich meinen Studenten immer sage. Man denkt nicht immer geradlinig, denkt mal out of the box und kommt mit blödsinnigen Ideen und diskutiert darüber. Und auch wenn es heute vielleicht noch nicht möglich ist, warum nicht morgen oder übermorgen? Und erlaubt euch, Ideen zu haben und weil, wie soll ich sagen, wenn immer alle dasselbe machen müssten, hätten wir keine Innovation. Also das ist der Punkt. Und natürlich, die Programmierer gewinnen durch die Betriebswirte und durch die Marketingleute. Die Marketingleute gewinnen durch die Programmierer und die Betriebswirte, weil sie ganz andere Sichtweisen auf einmal sehen, ganz andere Fragestellungen, ganz andere Problemstellungen sehen. Und genauso gewinnen die Betriebswirte durch die Informatiker und durch die Marketingleute, weil sie wieder manche Ideen haben, die aber so nicht umsetzbar sind oder wenn sie umgesetzt werden, sehr teuer sind. Ja? Und das ist dann der Mehrwert, den sie haben aufgrund der verschiedenen Disziplinen. Und das ist dann das Schöne auch in der Sache. Und natürlich, es hilft den Studierenden sehr schnell, natürlich auch Kontakte in der Wirtschaft zu haben und auch mal mit Wirtschaftspartnern zu arbeiten in solchen Projekten, wo die Studierenden dann mit Ideen aufkommen und eben auch mal lernen, dass der Kunde dann vielleicht auch mal Nein sagt. Nach dem Motto, wir haben das super Idee, wir wollen die und die Lösung und der Kunde sagt, ne, passt nicht zu uns. Ja, aber wir wollen. Nein. Und dieses Nein auch zu akzeptieren und zu sagen, okay, da verschwende ich jetzt gar nicht so viel mehr Energie, sondern der Kunde hat Nein gesagt. Ich schätze ab, kann ich es ihm trotzdem noch verkaufen oder nicht? Und wenn nicht, dann lasse ich es fallen, merke es mir vielleicht für den nächsten Kunden und gehe aber zur nächsten Idee über. Das muss man auch lernen. Und wie soll ich sagen, wenn man es halt in der Uni lernt, ist es vielleicht ein bisschen günstiger, als es dann im eigentlichen Job zu lernen, wenn mein Gehalt davon abhängt. Ja?
Gibt es noch andere Projekte, wo Studierende mit einbezogen wurden?
Also wir haben ganz viele Projekte, wo wir Studenten in verschiedenen Phasen einbinden. Ganz oft halt in der Ideen- oder Kreationsphase, wo wir auf Aspekte auch von Design Thinking Ansätzen zurückgreifen, wo wir sagen, wir haben so eine Ideenfindungsphase, um dann eben auch zu sagen, wollt ihr es umsetzen, wollt ihr es nicht umsetzen? Wir haben ja im Haus das sogenannte Founders Lab, wo wir mit Studierenden den Gedanken für Entrepreneurship voranbringen und sagen, kommt alle zusammen, wir machen ein Wochenende intensiv, wo wir einfach mal Ideen sammeln zu verschiedenen Problemen, Ansätzen, Überlegungen, kreativ uns zusammensetzen, allen möglichen Quatsch uns durchdenken und dann immer weiter in die Tiefe gehen und immer verfeinern und immer weitergehen, bis hin dazu, dass man sagt, und am Ende dieses Wochenendes kommen dann Ideen raus, wo Studierende sagen, das interessiert mich, da arbeite ich dran weiter und dann begleiten wir sie ja früher, also am Anfang waren es glaube ich 101 Tage, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wie lange wir sie jetzt begleiten, ich glaube 90 oder 100 Tage. bis hin dazu, dass sie dann teilweise ja Firmen gegründet haben aus solchen Ideen. Und was kann uns denn Besseres passieren als Hochschule, dass die Studenten das, was sie lernen, auch gleich wirklich praxisgerecht umsetzen? Ja?
Virtual Reality wird mittlerweile schon in vielen Bereichen eingesetzt, im medizinischen Bereich, in der Auto- und Flugzeugbranche oder eben auch in der Baubranche. Sie haben vor kurzem einen Workshop zu VR mit Healthcare gehalten. Wie kann VR im Gesundheitsbereich eingesetzt werden?
Es wird ja schon sehr stark eingesetzt. Also VR wird dort zum Beispiel sehr stark eingesetzt in der Ausbildung, Anatomieschulung, Ausbildung von Ärzten, aber auch in der Darstellungsphase. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe bestimmte Scans, also CT-Scan, MRT-Scan und kann mir das auf einmal dann mit der Brille anschauen und dann in verschiedenen Schnittebenen anschauen und kann das praktisch mehr oder weniger ja, drehen und wenden, wie ich will, dann ist es in der Brille ein bisschen intensiver als am Monitor. Es hat halt qualitätsmäßig für einen Radiologen gewisse Einbußen, weil mir fehlen ein paar Informationen, die ich aber durch die Darstellung in der Brille wieder wettmachen kann. Das Ganze kann ich auch ein bisschen anders umgestalten, also wie gerade gesagt schon in der Anatomieschulung. Ich habe halt nicht mehr nur die Bücher, in denen ich lese und mir die Bilder anschaue, sondern ich kann mir diese Gelenke, ich kann mir die Muskulatur, die Innovationen wirklich live anschauen, wie es auch wirklich funktioniert. Ich kann eine Lunge mir hernehmen und sehen, okay, wie sind die Luftströme darin und die werden dargestellt, wo ich mir natürlich im Buch schwer tue, ja. Das kann ich jetzt über eben vor allem VR machen, ging ja aber auch mit AR, wo es ja auch schon Anwendungen gibt im Operationsbereich, wo ich sage, ich habe einen Patienten auf dem Tisch liegen. Es gibt vorher Scans im CT oder MRT und mir wird über meine Brille dann Zusätze eingeblendet oder Bilder eingeblendet zu Schnitten, wo ich dann was finden werde oder welche Probleme wo auftauchen. Bis hin zu Simulationen mit Gesprächen mit Patienten, für Krankenhäuser ganz interessant, eben zum Beispiel die Simulation, wie ihr Empfangsbereich aussieht, wie die Beschilderung aussieht, wie die Leute darauf reagieren. Also da gibt es ja Unmengen an Möglichkeiten oder auch die Bekämpfung von Phobien im Bereich der Medizin, also Spinnenangst, Höhenangst, auch dafür gibt es mehr als genug Möglichkeiten. Allein schon deswegen, weil eben diese Eindrücke nach kurzer Zeit mit der Brille so real werden, dass das Gehirn verknüpft. Ja. Das heißt, man hat zum Beispiel Spinnenangst und möchte sich keiner Spinne nähen. Man setzt die Brille auf und hat am Tisch vor sich in einem Einmachglas eine Spinne und die Spinne bewegt sich recht lustig in einem Einmachglas. Und man kann aber immer sagen, ich fühle mich wohl oder ich fühle mich nicht wohl. Und wenn ich mich wohl fühle, kommt nach einiger Zeit die Spinne aus dem Glas raus und läuft in einiger Entfernung von mir auf und ab, aber sie läuft drauf ab. Und ich kann jederzeit sagen, ich fühle mich nicht mehr wohl, dann geht die Spinne zurück ins Glas. Oder ich sage, ich fühle mich wohl, dann kommt vielleicht eine zweite Spinne dazu. Und wenn man sowas ausgesetzt wird, es gibt zum Beispiel Untersuchungen, die dann das teilweise morgens und abends für jeweils 10 Minuten über längere Zeit gemacht haben, dann gewöhnen die Leute sich daran, dann ist es für die Leute okay, dass die Spinne da ist, sie ist ja nur virtuell, aber der Kopf verknüpft es und irgendwann gewöhnen sich Leute und haben also eine viel höhere Toleranz den Spinnen gegenüber.
Haben sich durch den Workshop irgendwelche neuen Projektideen ergeben oder irgendwas im Kopf?
War lustig. Also ich habe ja den Workshop gemacht und es waren ja vor allem Physiotherapeuten und Ergotherapeuten dabei, denen ein paar Applikationen im VR-Bereich eigentlich nur gezeigt wurde. Und die wurden dann in diese Workshops geschickt und haben dann Ideen kreiert, wo sie sehen, dass solche Brillen interessant wären. Jetzt waren einige Beispiele dabei, die sie kreiert haben, die es so schon gibt. Und es waren aber durchaus auch Ideen dabei, wo man sagt, das wäre cool und da schauen wir mal, ob wir das weiter betreiben. Die Lektoren, die dabei waren, haben das sich notiert, die Ideen wurden notiert und jetzt wird dann geschaut, ob man das weitermacht, gerne auch mit den Studierenden dann. Ja.
Es gab vor kurzem auch die erste VR-Messe hier an der IMCF Krems. Was ist Ihr Resümee zu der Messe und was sind die aktuellen Trends?
Also das war eigentlich ganz, ganz nett, weil wir haben es halt klein, aber fein gehalten für das erste Mal. Und es war vor allem die Vorgabe auch für die Aussteller, es muss was sein, wo die Leute mitmachen können. Das heißt, wo die Leute was haben, Brillen ausprobieren können und jetzt nicht unbedingt rein wissenschaftlich mit Vorträgen oder Posterausstellungen oder sowas, sondern wirklich hands-on experience, wie man so schön sagt, es muss was sein, was man ausprobieren kann. Es waren die unterschiedlichsten Hersteller da. Wir hatten zum Beispiel Demos von einer Firma dabei, die nennt sich Thea Immersive. Die stellen praktisch für die Architektenausbildung Möglichkeiten zur Verfügung, wo man dann Einschränkungen von Leuten simulieren kann. Das heißt, die ich hergezeigt habe, ging es darum, wenn ich ein solches Gebäude wie unseres, wie die Hochschule zum Beispiel, erstellt habe, dann kann ich die Brille aufsetzen und dieses Gebäude praktisch virtuell begehen und kann dann aber sehen, wie sieht es mit der Einschränkung von grünem Star, von grauem Star, von einer Netzhautablösung, von einer Farbenblindheit aus. Und auf einmal ist das Gebäude gar nicht mehr so klar, wie es der Architekt vorher geplant hat. Oder auch, ich kann hergehen und sagen, ich kann sehen, wie wirkt der Gang denn auf einmal jetzt, wenn alle Türen zu sind. Oder wie wirkt der Gang auch für jemand mit einer Behinderung mit einem Rollstuhl. Das heißt, wenn ich einen Rollstuhl dann virtuell da durchschiebe, komme ich da durch, je nachdem mit Kollisionsabfrage, kann ich halt sagen, muss ich halt wirklich aufpassen auf einmal. Und da kommen ganz, ganz viele Sachen auf einen zu. Wir hatten einen anderen sehr interessanten Aussteller dabei, der heißt EXP360. Die sind in der Lage, mit sogenannten mobilen Brillen wie der Oculus Go, die ja unabhängig von PCs sind, diese anzusteuern und auf diesen dann 360-Grad-Videos zu zeigen. Jetzt nicht nur diese Videos zu zeigen, sondern diese auch auf mehreren Brillen gleichzeitig zu zeigen und dann über das Feedback der Brille aber zu sehen, wo schauen die Leute hin in dem Video und da dann Heatmaps zu machen, was für extrem viele Marketinganwendungen super interessant ist. Ja? Das heißt, ich kann dann Leute durch mein Gebäude schleusen und sehe sofort, wo haben sie jetzt in dem Setting hingeschaut. Dann stelle ich das vielleicht um, schicke mit der 360-Grad-Kamera und schicke sie dann 5 Minuten später nochmal durch und habe aber diese ganzen Umbau-Notwendigkeiten eben nur sehr eingeschränkt am Anfang. Ja? Oder ich gehe auf eine Kreuzfahrt und mache meine Aufnahmen und schaue dann, wo schauen die Leute hin. Und da, wo die Leute vermehrt hinschauen, das bewerbe ich dann auch mehr, weil das ist dann der interessantere Teil als alles andere. Wir haben auch Lernanbieter dabei gehabt, die also gesagt haben, okay, sie bieten Lerninhalte in VR schon an und arbeiten da schon sehr stark mit Hochschulen zusammen. Also ganz, ganz unterschiedliche Anbieter. Und wie gesagt, die Vorgabe war halt immer, wir brauchen etwas, wo die Leute was ausprobieren können, damit auch wirklich jeder, ob jetzt Studierender, ob Firma von außerhalb oder einfach interessierter Bürger, was zum Anfassen und zum Ausprobieren hat.
Also was jetzt deutlich geworden ist, ist, dass die Virtual Reality und die Augmented Reality schon extrem vielfältig ist und auch schon sehr viel eingesetzt werden kann. Die Frage, die mich jetzt noch interessieren wird, ist, wohin führt uns das noch alles? Was ist da noch zu erwarten? Was kann dann noch alles passieren?
Ja, das sind so Überlegungen. Was halt im Moment in der Virtual Reality und in der Augmented Reality noch schwierig ist, ist halt die man würde auf Neudeutsch sagen Haptik, das heißt, dass ich etwas anfasse und wirklich dann fühle, dass ich es habe. Es gibt zwar Lösungen mit so schönen Handschuhen, wo ich dann sage, okay, da sehen die Handschuhe dann aus, so ein bisschen wie Lego für Fortgeschrittene. Mit Verstrebungen kann ich simulieren, dass ich was in der Hand habe, aber ich kann nur schwer das Drücken einer Türklinke simulieren. Also das ist dann nochmal etwas, wo wir noch ein bisschen brauchen bis dahin. Ich meine, Gerüche sind auch kaum zu simulieren, beziehungsweise wenn, dann nur aufwendig. Bei Marriott Hotels gibt es eine Kabine, die kann man betreten mit Brille und allem drum und dran und Simulation mit Heizstrahler und allem und die haben auch teilweise Gerüche dabei. Aber es sind halt alles solche Insellösungen. Natürlich, ich glaube, so das Nonplusultra, wenn man so schön zurückdenkt, wäre jetzt so das Holodeck von Star Trek, wo dann wirklich alles simulationsmäßig ist. Da sind wir aber Gott sei Dank oder leider noch ein ganzes Stück davon entfernt. Man muss halt auch bei all diesen Sachen immer mit überlegen, und das ist etwas, was ich meinen Studenten auch mitgebe, nicht alles, was machbar ist, sollte oder muss man auch machen. Das heißt, die Ethik hinter all diesen Digitalisierungsschritten ist immer ein Faktor, den sie bedenken müssen, weil nicht jede Einsparung oder jede Möglichkeit macht dann im Endeffekt auch auf lange Sicht gesehen auch Sinn.
Gibt es eine bestimmte Forschungsprojektidee, die Sie gerne noch umsetzen möchten?
Ich glaube, das Gen2VR-Projekt ist schon das, was ich jetzt als nächstes unbedingt machen möchte, weil mir da viele, viele, viele Möglichkeiten dann für die Anwendung auch einfallen. Auch wenn wir es jetzt in Anführungszeichen nur mit der Kunstmeile Krems umsetzen. Aber auch das ist schon super spannend mit ganz, ganz tollen Projektpartnern. Aber natürlich lässt sich sowas dann auch für ganz viele andere Bereiche, sei es Medizin, sei es Verkauf und, umsetzen. Und für mich ideal wäre es, wenn wir da noch ganz viele Anschlussprojekte finden und viele neue, wie soll ich sagen, Forschungsstellen auch generieren und natürlich viele Mitarbeiter finden, die sich für sowas interessieren und dann das Ganze weiter betreiben. Und natürlich die Möglichkeit weiterhin da ist, dass wir Studierende einbinden, und zwar nicht nur unsere Studierende, sondern auch Studierende von anderen Hochschulen. Das heißt, meine Aufgabe wird es auch sein, da zu schauen, dass wir dafür Finanzierungen bekommen, sei es über Erasmus-Finanzierung oder über andere, damit Studierende weiterhin das nämlich machen können, zu Hochschulen gehen und dort, wo sie es interessant finden, studieren können, Praktika machen können, an Projekten mitarbeiten. Ich glaube, das ist einer der besten Dinge, die uns Europa im Moment gebracht hat.
Es gab im Dezember die Projektvorstellung Haus der Digitalisierung, ein Projekt zusammen mit EcoPlus. Was genau ist das Haus der Digitalisierung und was genau wurde dort präsentiert?
Also wir haben in Niederösterreich den tollen Fall, dass die niederösterreichische Landesregierung das Projekt Haus der Digitalisierung in Niederösterreich ins Leben gerufen hat. Das ist erstmal ein großes Netzwerk an Leuten. Wir haben Knotenmanager, also wirklich so Personen benannt, mit dem Johannes Essmeister als Chef, die sich um diese Digitalisierungsfragen in den Regionen kümmern. Das heißt, in Wieselburg, in St. Pölten, in Tulln, in Wiener Neustadt und Krems gibt es die also praktisch als erste Ansprechpartner zum Thema Digitalisierung da sein sollen. Und da geht es darum, wirklich Firmen, Personen, Gemeinden als erster Ansprechpartner zu dienen, wenn sie Fragen dazu haben oder wenn sie Ideen zu Projekten haben. Und da entsteht eine virtuelle, also eine Online-Plattform, die ganz, ganz unterschiedliche Themenschwerpunkte hat, wie Digipedia, also Begriffe aus der Digitalisierung einfach erklären, wie eine Digigalerie, wo also wirkliche Firmen nach vorne geholt werden, die im Bereich der Digitalisierung schon tolle Sachen umsetzen, wie ein DigiLab, wo es also um Forschungsprojekte zum Bereich der Digitalisierung geht, aber eben auch DigiFit, das heißt Ausbildungen, wo es gibt Ausbildungen, sei es Lehrgänge, Studiengänge, aber auch kleinere Ausbildungsformen, die zum Thema Digitalisierung passen. Und das Ganze ist halt dann noch eingebettet in ein großes Umfeld, zu dem eben auch diese Plattform zählt, wobei die Plattform zwischen zwei Benutzern unterscheiden wird, nämlich Besuchern und Bewohnern. Der Besucher kann reingehen, in der Plattform sich umschauen, alles finden, alles nutzen. Da gibt es aber keinen Zusatznutzen dafür. Der Bewohner ist registriert, das heißt, man registriert sich mit seiner E-Mail-Adresse, und wenn ich mich dann wieder auf die Seite begebe, erkennt er mich ja wieder und schaut sich genau an, welche Inhalte suche ich denn, welche Inhalte poste ich denn selber, wo habe ich mich eingebracht, was mache ich jetzt gerade, und aufgrund dessen wird mir ein sogenannter Recommender, der extra dafür programmiert wurde, vorschlagen, was für mich auch noch interessant ist. Das hört sich jetzt noch nicht so toll an, kennen wir alle von Amazon, Kunden, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Dieser Recommender ist aber vielleicht ein bisschen unterschiedlich, denn wenn ich mich als Forscher jetzt zum Beispiel für den Bereich VR in Health interessiere und was dazu suche, merkt der Recommender sich das. Und wenn ich dann aus der Webseite wieder raus bin und eine Stunde später meldet sich jemand an und sagt, ich habe da ein interessantes Projekt, ich suche noch Personen, die mitmachen wollen, oder ich habe gerade das und das als Produkt gelauncht, dann kriege ich aus dem System heraus generiert eine Info, dass das dort angemeldet wurde, und zwar proaktiv, ohne dass ich dann wieder einsteigen muss. Ja? Und dann kann ich wieder einsteigen und mir das anschauen. Und es ist halt eine sehr aktive Seite, das heißt, die regt auch an zum Mitmachen, zum sich selber darstellen, welche Kompetenzen habe ich, welche Ressourcen habe ich. Und das bietet dann einzigartige Möglichkeiten, die es so, glaube ich, in Österreich noch nicht gibt. Und da fängt Niederösterreich jetzt mal an, und wer weiß, ob andere nicht auf den Zug dann aufspringen.
Wir sind jetzt schon fast am Ende vom Podcast. Gibt es noch irgendetwas, was Sie gerne der Podcast-Gemeinde mitgeben möchten?
Ich glaube, für mich das, was ich vorhin sagte, möglichst offen im Kopf bleiben, kreativ bleiben. Und wenn jemand einem sagt, das kann man so nicht machen, lächeln, nicken und trotzdem versuchen. Ja? Ich meine, man muss, jetzt würde ich sagen, nicht jeden Fehler zweimal machen. Man darf aber Fehler machen, solange man aus den Fehlern lernt.
Dann vielen lieben Dank für die Zeit und die tollen Informationen.
Gern geschehen. Danke für das Interview.
Vielen Dank.